Hallo, willkommen zu meinem ersten Podcast. Mein Name ist Larissa Tornay und ich heiße euch sehr herzlich willkommen. Heute werde ich das Thema der Energielandschaft im Raum Braunschweig-Wolfenbüttel thematisieren. Und dabei werde ich, weil es in der Region die Besonderheit hat, dass dort Endlagerstätten für Atommüll lokalisiert sind, werde ich dabei speziell auf diesen Einfluss eingehen. Und ich habe dafür drei Menschen interviewt, welche schon längere Zeit in dieser Region ansässig sind und daher auch diesen Wandel der Landschaft beurteilen können oder auch allgemein den Wandel in der Gesellschaft. Und ja, wie schon erwähnt, ist die Besonderheit der Region Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter, dass dort die Asse 2 gelagert ist, wobei es sich um eine ehemalige Endlagerstätte handelt. Wahrscheinlich haben viele mit dem Problem der Asse schon konfrontiert oder haben davon schon gehört. Und der zweite Punkt ist der Schacht Konrad. Dabei handelt es sich um ein mögliches Endlager, was um 2027 für schwach- und mittelradioaktive Substanzen eröffnet werden soll. Und ja, mein erster Gast ist einmal Hans-Joachim Tornay, der wird sich nachher auch nochmal selber vorstellen. Er ist selber in der Region geboren und hat zwischenzeitlich auch woanders gelebt, hat aber daher schon einen sehr langen oder kann daher sehr lange schon diese Veränderungen beobachten. Und dann habe ich noch seine Frau interviewt, dabei handelt es sich um Marion Tornay. Sie ist 1989 nach der Wende oder vor der Wende schon nach Braunschweig in die Region gekommen und daher auch schon über längere Zeit dort ansässig. Und mein dritter Gast möchte gerne anonym bleiben. Und ich kann aber sagen, dass es sich dabei um einen in führender Position zuständigen Mitarbeiter der Stadtwerke in Braunschweig, also BS Energy, handelt. Um das Thema irgendwie greifen zu können oder auch ansprechen zu können, möchte ich mich dabei auf die sichtbaren bzw. unsichtbaren Faktoren konzentrieren, welche für die Veränderungen im Rahmen der Energiewende, für die Energielandschaft eine Rolle spielen. Und die Atomkraft stellt dabei ja eine unsichtbare Gefahr oder eine unsichtbare Veränderung dar. Und ich habe meine Gäste darauf angesprochen, wie diese denn diese Veränderung, oder wie sich bei ihnen diese Veränderung bemerkbar gemacht hat. Um in das Thema der Atommüllendlagerung einzuführen, habe ich mir einen Auszug durchgelesen aus dem Endlager-Standortauswahlgesetz, Paragraph 1. Und dieser beschreibt eigentlich das Problem der Atommüllendlagerung schon ganz gut, wobei dieser das gar nicht ansprechen möchte. Allerdings soll es sich dabei bei der Endlagersuche um ein sehr transparentes Verfahren handeln. Das betrifft nur die im Inland verursachten, insbesondere hochradioaktiven Abfälle. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Abfälle aus Frankreich oder anderen Nachbarländern nach Deutschland importiert werden, dass diese dann nicht in die Endlagerstätten mit einbezogen werden oder mit quantifiziert werden. Und ja, es muss eine bestmögliche Sicherheit gewährleistet werden. Und dieser Begriff der bestmöglichen Sicherheit ist meiner Meinung nach auch sehr subjektiv. Und der Zeitraum, über den sich die Endlagerung vollziehen soll, beträgt 1 Million Jahre. Mein erster Gast ist Hans-Joachim Tornay und er lebt seit seiner Kindheit hier schon in Braunschweig oder in der Region zumindest und ist hier aufgewachsen und hier geboren. Und ja, ich werde mich jetzt mit ihm über das Thema der Naturlandschaft und der Endlagerstätten hier in der Region unterhalten.
Also wie schon richtig beschrieben wurde, bin ich in dieser Region geboren, in Salzgitter. Und zwischenzeitlich habe ich als Kind dann in Braunschweig gelebt. Das ist ungefähr 15 Kilometer weg davon. Und dann zog es mich dann aber als Erwachsener dann 1994 wieder zurück nach Salzgitter, sodass ich also, glaube ich, die Entwicklung hier ganz gut beobachten konnte.
So hat sich Ihrer Meinung nach hier gesellschaftlich in der Region oder auch in dem allgemeinen Befinden von der Gesellschaft her was verändert durch die Energiewende?
Kann ich jetzt nicht sagen. Das ist auch sehr individuell. Der eine ist natürlich engagierter Atomkraftgegner, denn der nächste ist derjenige, dem das weniger nun aufregt. Also das ist, kann man schlecht verallgemeinern und sagen, das hat sich jetzt so in der Art und Weise hier verändert. Die Region Salzgitter ist in früheren Zeiten sehr durch Bergbau geprägt gewesen und natürlich auch äußerlich gesehen mit den Fördertürmen und Halden und so weiter, die alle weithin sichtbar waren natürlich. Das Ganze ist oder hat sich natürlich sehr verändert. Kohle und Stahl wird heutzutage ja weitestgehend oder Erz aus fremden Ländern hier eingeführt, sodass hier nur noch die Verarbeitung stattfindet. Zur Atomkraft, die kam ja nun erst Anfang der 60er Jahre auf. Atomkraftwerke selbst in unserer Region gibt es nicht oder gab es auch nicht. Das nächste war in Gronde an der Weser. So dass man da eigentlich wenig von bemerkt hatte hier in dieser Region.
Unser anonymer Gesprächspartner teilt diese Meinung?
Nein, also wie gesagt, was hier Energiewende ist, ist hier in unserem Land kaum was zu sehen. Mhm. Das Einzige, was man jetzt eben sehen kann, ist eben Schacht Konrad, wo da natürlich bei uns auch, also in meiner Familie, die Befürchtung, dass da eben nicht nur medizinische Abfälle und sonst irgendwas schwach radioaktives bis mittelradioaktives, sondern dass da eventuell auch noch andere Sachen eingelagert werden könnten, weil die das ja sehr aufbauschen.
Und was ist dann Ihrer Meinung nach das Besondere an der Region hier?
Konkret betroffen sind wir durch die Asse, berühmt auch Asse oder wird als Asse 2, ein Versuchsmülllager, so wurde das damals deklariert, was sich im Nachhinein ja wohl als eklatante Lüge da herausgestellt hat. Also hier mit Müll im gefährlichen atomaren Bereich. Und das noch als Versuch zu deklarieren, das ist sicherlich schon eine sehr, sehr haarige Angelegenheit. Bis hin zu den mangelnden schriftlichen Aufzeichnungen dazu, sodass man in heutiger Zeit kaum weiß, was da wirklich gelagert wurde. Und bis natürlich auch die Lüge, das sind Bergwerke, die sollen zig Jahrtausende überstehen, ohne dass das Geringste dort passieren könnte. Von Salzlagern und so weiter war da die Rede. Das hat ja sich auch nach kurzer Zeit dann als falsch herausgestellt, sodass man heute größte Nöte und Probleme hat, das alles wieder in den Griff zu kriegen.
Und was sagt unser zweiter Gast zu dem Thema?
Das nächste Problem ist, wir sehen es auf der anderen Seite, in der Asse. Wie sicher so eine dauerhaft sicheren Endlagerstellen sind. Und das ist natürlich eine Sache, die speziell bei der Bevölkerung hier, also auch im Umkreis und auch in meinem Freundeskreis, auch in Braunschweig und so, eine große Betroffenheit hervorrufen, weil es eben nicht sicher ist. Das ist so die Sache, wo man dann sagt, so, das ist sehr kurzsichtig gewesen. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass sie dann eben das noch zubetoniert haben, also reingekippt haben, wo man genau weiß, dass diese Behälter dann sowieso aufplatzen, wenn sie von einer gewissen Höhe geworfen werden, dann betoniere ich die noch zu und habe gar keine Option, die in irgendeiner Weise mal zurückzuholen. Das, was sie jetzt machen, das ist auch nur ein Alibi. Die kriegen es auch tatsächlich nicht raus, weil sie auch nicht wissen, wohin damit.
Die Gespräche zeigen, dass sich meine Gäste ziemlich hintergangen fühlen, was die Asse oder allgemein regionale Entscheidungen in Bezug auf die Endlagerstätten oder die Atomkraftwerke angeht. Und sie hätten sich da mehr Einflussnahme hingewünscht. Und ja, das zeigt, dass sie sich, dass kein Vertrauen mehr in die Politik herrscht. Und während meiner Gespräche ist es häufig dazu gekommen, dass ich dieses gescheiterte Vertrauen oder diese Enttäuschung nicht nur auf regionaler Ebene hin ausweitet, sondern dass sich das auf das ganze Bundesland hin bezieht oder eventuell auch sogar national.
Natürlich sind wir in unserer Region hier gebeutelt durch dieses Lügenkonstrukt, was sich hier um Asse 2 gebildet hat. Also das oder was damals da gemacht wurde, das ist natürlich. Und daraus entsteht natürlich auch ein hohes Maß an Misstrauen für die Zukunft. Da weiß man natürlich auch nicht, wie es weitergeht.
Da
Ganz
ist doch kein
genau.
Vertrauen, da ist doch kein Vertrauen mehr in die Politik und auch in diese ganzen, ja, ich sag mal, diese großen Energiebetreiber, Energieversorger. Also nicht Versorger, sondern Erzeuger, so muss man sagen.
Auch Frau Thornei drückt klar ihr Misstrauen gegenüber der Asse aus.
Vor allen Dingen darf man
Darf
solche
ich hier
Sachen
mal?
auf keinen Fall privaten Unternehmen überlassen, denn das
Genau.
ist mit der Asse das Problem gewesen. Wenn das staatlich geblieben wäre, wie es am Anfang gedacht war, wäre diese Schweinerei mit diesen Fässern niemals passiert. Kein Mensch weiß nämlich, was wirklich da unten ist.
Nein. Sobald ich bei den Gesprächen den Faktor der unsichtbaren Gefahr oder auch dieses Nicht-Visuelle der Atomkraft mit eingebracht habe, wurde der Bezug zu der Landschaft hin meistens von dem Thema hin abgewandt zu der Windkraft oder auch zu der Solarenergie hin. Und ja, diese Visualisierung oder die Gefahr wird durch die Atomkraft dadurch nicht so wahrgenommen. Oder ob dieses
Also,
Nicht-Visuelle jetzt im Vergleich zum Beispiel zur Windkraft oder Solarenergie, ob das irgendwie
wenn die
ja
Bedrohung so
anders
stark
wahrgenommen wird?
empfunden werden würde vom Großteil der Bevölkerung, dann würden auch die Widerstände wesentlich größer sein. Also die Demonstrationen oder Dinge, die dann nun dagegen sind, das sind
Ja, die
doch
waren ja.
relativ wenige hier noch. Das kann man alles nicht vergleichen mit Gorleben. Keinster Weise.
Aber vor einigen Jahren waren meines Wissens nach oder der Protest gegen die Endlagerstätten hier um einiges höher, als es jetzt zum Zeitpunkt der Fall ist. Und auch wie das jetzt schon gesagt wurde, dass es durch bestimmte, ja, durch Sponsoring oder Investitionen dadurch ein bisschen abgedämpft wurde, ist das vielleicht auch ein Mittel, weshalb die ganzen Proteste ein bisschen weniger geworden sind, weil jeder in irgendeiner Art und Weise auch finanziell davon dann abhängig ist oder gesellschaftlich.
Wie gesagt, das betrifft gemeinnützige Vereine meistens. Ob die davon abhängig sind, weiß ich nicht. Also, es ist ein nettes Zubrot, sagen wir mal so, ne? Also,
Okay.
sicherlich. Aber ja, wie sich dadurch jetzt die Protestbewegung verändert hat, das ist sicherlich auch so eine Sache. Also dort, wo solche Atomkraftwerke sind, glaube ich auch, hat die Industrie ein gewisses schlechtes Gewissen oder will die Bevölkerung beruhigen, indem sie da Geld reinpowern. Auch sowas beobachten wir jetzt in Salzgitter, dass plötzlich hier Vereine und andere öffentliche Einrichtungen dann plötzlich Gelder da in, ich weiß nicht, Millionenhöhe oder zumindest in recht hohen Summen dann denen zugeschoben werden, die natürlich gar nichts mit Energieerzeugung oder so zu tun haben könnten.
Na.
Oder, Fußballvereine und sonst was alles. Ne? Sicherlich eine Form der Besänftigung der
Ja,
Bevölkerung
die werden
oder
dann gesponsert, ja.
genau.
Auch, dass es alles nicht so ganz fair läuft. Denn hier ist ja zum Beispiel auch die Zustimmung zu Schach Konrad von Salzgitter aus, ist ja auch nur gekauft worden. Da haben sie
Okay.
ja irgendwie für diese Gemeinde, wie heißen die, wo das da jetzt, weiß ich nicht, aber da haben sie zum Beispiel den Sportplatz neu hingestellt.
Ach.
Ah ja, gab es ein paar Mittelchen, ja, aus Hannover. Das ist so diese Sachen. Also
Wird dann
hat
ganz viel
Hannover wahrscheinlich
gesponsert
wieder
auf einmal
irgendwelche,
dann,
naja,
ja.
natürlich, haben sie wohl ein paar Mittel gekriegt, die verteilt sie dann eben an die betroffenen Gemeinden und finde es gut.
Sobald der Aspekt der visuellen Veränderung in der Landschaft angesprochen wurde, haben sich die Gespräche immer weiterhin in Richtung Windkraftanlagen oder auch Solarfelder entwickelt.
Was ich schlimmer finde, ist, das siehst du ja auch, wenn ihr in der Gegend rumfährst, überall diese Windkrafträder.
Da findest du
Ne?
das jetzt störend? Also, ist
Sagen wir
das.
mal, ich finde es schon ziemlich, weil sie immer so agglomeriert sind. Die sind immer so, es gibt immer einen Haufen, da sind dann 50 Stück. Und jetzt wieder links und rechts nichts. Mhm. Und ich glaube, das würde weniger auffallen. Das sieht man ja in Holland zum Beispiel. Da gibt es ja fast überall viele Windmühlen, die man irgendwie so ein bisschen vielleicht auch hübscher machen kann. Nee, aber das ist dann irgendwie reinpasst. Und wenn ich das so mitkriege, ist ja auch Vögel zum Beispiel, leiden da ja wohl offensichtlich auch drunter, wenn denn diese Dinge da kommen. Und wenn die Bewohner in der Nähe leben, soll es ja irgendwie so eine Dröhnen- oder Brummfrequenzen geben, die so unhörbar sind, so im Bassbereich. Die aber dann wirklich hier auf, genau, gesundheitlich schädlich sind. Aber das ist natürlich auch so, da kriegst du ja auch wieder keine Aussage drüber. Ne?
In die Windparkanlagen, klar, die sieht man natürlich überall. Und da sie natürlich erhaben auch noch sind, logischerweise, damit sie besser an den Wind abbekommen, sieht man sie auch vom Weiten sehr gut.
Vor allem hier im Raum Norddeutschland sind ja Windparks.
Ja, klar, klar. Das ist natürlich
in Norddeutschland. Durch die freie Fläche und durch die
Solarflächen gibt es hier so gut wie gar keine. Aber natürlich sind die Dächer mit Solarzellen häufig belegt, was mich jetzt persönlich nicht so sehr stört. Aber was mich dann mehr daran stört, ist natürlich die Geldfrage. Diese Solardächer sind sehr, sehr teuer und normalerweise rechnen die sich wohl nicht. Das geht nur durch Subventionen anderer. Das heißt, jeder normale Stromverbraucher zahlt an diesen Dächern mit.
Ja, freilich ist das nicht schön, wenn die hier in der Landschaft diese Windräder hast. Es soll ja auch Probleme mit Vögeln geben und so weiter und so fort.
Vögel trifft es dann durch den Windschlag, ne?
Aber
Rotorschlag dann.
Ja, wie gesagt, wir wollen nicht im Dunkeln sitzen. Ich stelle mal einen Strom ab vor ein paar Stunden, da hast du vielleicht mal besser. Da geht ja nichts mehr. Und das ist schon alles schwierig. Das eine will man, das andere muss man.
Die Wissenschaftlerin Andrea Maria Dinucci hat sich speziell mit den Standortgemeinden auseinandergesetzt. Und sie stellt die Frage, wie sich denn das Vorhandensein der Endlagerstätten auf das Image dieser Standortgemeinden auswirkt. Und darauf habe ich auch meine Interviewpartner angesprochen.
Nebenbei bin ich auch noch stolzer Besitzer einer Immobilie hier, ein Haus. Und das wird durch die Nähe zu Schacht Konrad, wir sind nur 5 Kilometer weg in Luftlinie gesehen, so ein Anwesen wird dadurch nicht wertvoller. Davon muss man auch ausgehen, wenn man so etwas mal später verkaufen will. Logischerweise wird es den einen oder anderen geben, der dann sagt, da lasse ich lieber die Finger von. Allein das wird sicherlich die Nachfrage etwas reduzieren, sodass auch der Preis dadurch logischerweise gedrückt werden muss. Das wird natürlich von staatlicher Stelle auch hier in der Umgebung von Asse 2, Remlingen und so weiter verneint. Aber das ist eine wirtschaftliche Logik, dass die Preise dadurch in dieser Region natürlich fallen müssen.
Dinucci geht nicht direkt auf den Wertverlust von den Immobilien ein, sondern sie bezieht sich eher allgemein auf das Image von extern oder außerhalb stehenden Menschen auf diese spezifische Region. Und dabei werden vor allem Kurorte oder Erholungsregionen angesprochen. Aber sonst deckt sich das Bild oder die Meinung, dass die Energiewende oder auch der Einfluss von Windkraftanlagen oder Solarenergie oder allgemein dieser erneuerbaren Energiemethoden, dass wenn diese nahegelegen sind oder eine Agglomeration vorherrscht, dass sich dann das Image einer Region verändert, meistens zum Negativen hin. Nach den Gesprächen mit meinen 3 Gästen kann ich als Fazit ziehen, dass sich niemand wirklich durch diese nicht visuelle Gefahr durch die Asse oder auch durch den Schacht Konrad beeinflusst fühlt oder nicht im Alltag dadurch irgendwie gestört fühlt. Vielmehr sind die visuellen Faktoren der Energiewende ein großer Aspekt, wie zum Beispiel die Windkrafträder in der Region. Und was aber die Asse 2 oder auch den jetzt zukünftigen Schacht Konrad angeht, ist, oder was man auch in den Gesprächen gehört hat, ist es um einiges wichtiger, wie dieser persönliche Kontakt oder auch das Misstrauen in die Politik oder in die Gesellschaft und in Forschungen und führende Positionen oder auch was die die Publikation der Medien angeht, dass dort eine unglaubliche Unsicherheit oder auch ein unglaubliches Misstrauen vorherrscht. Und ja, in der Vergangenheit hat die Asse 2 gezeigt, dass darauf keiner irgendwie sich verlassen kann. Und das jetzt kommende Problem, was halt regional oder genau wieder in dieser Region stattfindet und das gleiche Thema anspricht oder in der das gleiche Thema thematisiert, mit dem Schach Konrad ist es jetzt so, dass da eine unglaublich große Unsicherheit oder auch Skepsis dahinter liegt. Und ja, das nehme ich so als Fazit aus meinen Gesprächen und aus meinen Interviews mit. Und ja, jetzt ist der Podcast auch schon vorbei und ich hoffe, Ihnen hat es einigermaßen gefallen. Ich habe dabei sehr viel gelernt und verabschiede mich jetzt und tschüss! Das war mein erster Podcast zu dem Thema der Energielandschaft im Raum Braunschweig.